Herzlich willkommen zu Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Saleh. Heute befassen wir uns mit einem Körperteil, das wir so noch gar nicht besprochen haben. Es geht um unseren Po. Der Po ist ein Teil unseres Körpers, über den wir eigentlich ständig sprechen müssten und es trotzdem fast nie tun. Dabei begleitet er uns unser ganzes Leben. Beim Sitzen, beim Stehen, bei jeder Bewegung, bei Verdauung, Kontinenz und sogar bei unserer Sexualität. Und trotzdem ist der Po für viele immer noch ein absolutes Tabuthema. Wenn wir überhaupt an ihn denken, dann meist erst dann, wenn etwas nicht stimmt. Also bei Schmerzen, Problemen beim Stuhlgang oder Hämorrhoiden. Aber Po-Gesundheit ist so viel mehr als das. Sie sagt viel über unsere allgemeine Gesundheit aus, über unseren Lebensstil, unser Älterwerden und auch darüber, wie gut wir auf unseren Körper hören. Und genau deshalb ist es so wichtig, offen darüber zu sprechen, aufzuklären und diese Scham ein Stück weit abzubauen. Meine Expertin heute hat sich genau das zur Aufgabe gemacht.
Experte der Woche.
Ich freue mich sehr, heute Dr. Katharina Schulte-Eversohn bei mir im Podcast zu begrüßen. Sie ist Chirurgin, Proktologin und Sexualmedizinerin und vereint damit medizinische, körperliche und psychosomatische Perspektiven auf ganz besondere Weise. Katharina setzt sich dafür ein, medizinische Aufklärung ohne Tabus zu betreiben, ganz ohne Scham, mit einem ganzheitlichen Blick auf den Menschen.
Katharina, sehr schön, dass du dir die Zeit nimmst, dich mit mir zu unterhalten. Wir haben heute ein sehr spannendes Thema, wie ich finde, und zwar Po-Gesundheit. Und lass uns mal schauen, was bedeutet eigentlich Po-Gesundheit? Lass uns einmal kurz definieren, was du damit meinst und welche Bereiche dazu gehören, medizinisch, vielleicht auch funktionell und auch psychologisch. Was ist denn der Po und die Po-Gesundheit für dich?
Ja, hallo Hadi. Erstmal, ich freue mich total, dass ich hier sein darf und den Po, das Po-Gebiet ein bisschen in den Fokus rücken darf. Das ist ja eher so ein Tabuthema immer noch heutzutage. Dabei ist es wirklich ein großes Gebiet, wenn man so will, und auch ein sehr spannendes und faszinierendes. Was ich damit meine, ja, bei Po denkt man ja, oder denken die meisten an die Po-Backen erstmal, an die Po-Form vielleicht. Das hat natürlich auch ein Es ist ein wesentlicher Teil auch, ne? So gerade wenn man an Po als Sexualorgan denkt, ne? Als Hingucker zum Beispiel schon mal direkt, ist ein Teil. Aber in der Tat hat das natürlich medizinisch, ist es der After, also der Anus und der Enddarm, das letzte Stück vom Dickdarm, der Bereich, der ganze Beckenbodenbereich, die Haut um den After, die Po-Ritze, da gibt's auch Erkrankungen. Also alles in diesem Gebiet. Ne? Im Grunde genommen auch chronisch entzündliche Darmerkrankungen, ein Stoma, also ein Kunstafter. Ein künstlicher Darmausgang, auch das spielt zum Teil in den Bereich. Immer so ein bisschen, von wo kommt derjenige oder diejenige, die proktologisch tätig ist, weil das ist bei uns in Deutschland kein Facharzt, sondern eine Zusatzweiterbildung. Ich komme jetzt aus der Chirurgie. Das heißt, das ist eher auch so proktochirurgisch häufig gewesen. Hämorrhoiden natürlich, solche Dinge. Aber eben, wenn ich jetzt Hautärztin wäre, dann würde ich natürlich keine komplexen Beckenbodenoperationen so betrachten. Also das kommt immer so ein bisschen, das ist auch etwas verwirrend für die Menschen, ne? Überhaupt den Begriff Proktologe, Proktologin zu kennen. Das ist ja häufig nicht der Fall. Wir sind gar nicht so bekannt. Wo geht man mit Po-Problemen hin? Aber man können auch nicht alle das Gleiche, beziehungsweise haben nicht den gleichen Hintergrund. Aber letztendlich geht es immer um diese Region, alles im Po-Bereich.
Viele Menschen, du hast es schon angesprochen, denken erst an den Po, wenn mal was wehtut. Ja, also das kann vom Muskelkater sein, weil man zu viele tiefe Kniebeugen gemacht hat mit zu viel Gewicht. Dann wird man eher weniger zu dir kommen. Manche haben Blut im Stuhl oder am Toilettenpapier. Und Hämorrhoiden hat ja eine relativ hohe Prävalenz, weil wir alle zu viel sitzen.
In der Tat.
Wieso sollten sich Menschen mit ihrer Po-Gesundheit beschäftigen, noch bevor irgendwas wehtut?
Also es ist so, dass tatsächlich Schmerzen ist ein Problem, eine Po-Beschwerde. Alles, was am Po vorkommt, ist relativ unspezifisch. Ja, das heißt, also die allermeisten Menschen denken auch, das ist aber übrigens auch das Einzige, was irgendwie bekannt ist, der Begriff Hämorrhoide. Das heißt, egal was am Po ist, denken die meisten Menschen, ich habe Hämorrhoiden. Was sie damit meinen ist, ich habe Probleme, die wahrscheinlich auf eine Hämorrhoide zurückgehen. Und auch das ist sehr wahrscheinlich, weil wir alle Hämorrhoiden haben. Aber all die Probleme, die durch vergrößerte Hämorrhoiden entstehen können, können auch durch andere Sachen entstehen. Also das ist Nässen, Jucken, Brennen, Blut am Papier, ja, auch Schmerzen. Schmerzen sind übrigens sehr untypisch für Hämorrhoiden. Ja, dann ist es in der Regel was anderes. Aber das sind so die Hauptsymptome, die im Po-Bereich entstehen können, vorhanden sein können. Und dahinter gibt es ganz, ganz viele verschiedene Dinge, die da eben zu führen können. Ja, und das eine ist vergrößerte Hämorrhoiden. So. Jeweils die eigentliche Ursache herauszufinden, ist hilfreich, damit man gut behandeln kann, wenn man denn einmal schon Probleme hat. Weil habe ich irgendwie beispielsweise einen kleinen Polyp, der den Afterkanal undicht macht, weil er so ein bisschen raushängt, dann kann es undicht sein, dann kann ein bisschen nässen und ein bisschen schmieren am Po, dann juckt es. Ja? Dann kann auch ein bisschen Blut am Papier sein, weil die Haut vielleicht irgendwann wund wird. Dann habe ich aber kein Hämorrhoidenproblem. Gehe ich aber dann in die Apotheke und schmier mir da Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre Hämorrhoidensalbe drauf, ändert das nichts. Ja, so. Also das heißt, es ist schon wichtig zu gucken, was habe ich denn da? Deine Frage war ja aber auch, warum sollte man sich mit dem Po und der Po-Gesundheit beschäftigen, bevor es zu Beschwerden kommt?
Ja.
Da würde ich ganz klar sagen, weil man viel tun kann, um was zu verhindern. Gerade Hämorrhoidalvergrößerungen, die kann man natürlich nicht in jedem Fall verhindern. Das hat auch viel genetische Ursachen, ja, Bindegewebstruktur und Festigkeit. Aber einiges kann man tun. Ja, man kann unbedingt vermeiden, richtig viel zu pressen. Pressen, damit richtig die Wurst rauskommt, das ist wirklich Gift für das ganze Po-Gebiet, nicht nur für das Hämorrhoidalgewebe, sondern auch für die Mastdarmschleimhaut, die sich senken kann, für den Beckenboden, für viele Dinge. Ja, hängt mit Ernährung zusammen. Wie ist die Stuhlkonsistenz, die Stuhlqualität? Ist es eher gut geformter Stuhl? Ich sage da immer gerne so die gute Wurst oder im Rheinland die gute Wurst. Ja, einfach weil man sich das so ein bisschen plastisch vorstellen kann. Das ist ein Unterschied. Oder habe ich Durchfall oder matschigen Stuhl, der ständig zerreißt, ja, und der deswegen sich nicht komplett entleert und dann immer wieder nachschmieren kann? Oder habe ich eher harten Stuhlgang oder Köttel? Ja, das ist ein Riesenunterschied für die Entleerung und damit auch für das Pressverhalten, das Stuhlgang, das Toilettenverhalten als Beispiel. Ne?
Gibt es denn nicht so eine schöne Skala? Ist es Exeter gewesen? Oder,
nee, Bristol.
Bristol, genau.
Bristol-Stuhlskala, genau. Die gibt es in der Tat. Die war ursprünglich für was anderes gedacht, nicht jetzt rein, um den Stuhl zu beschreiben. Aber ja, die gibt es und die ist auch wirklich... Ich finde es auch sehr gut, das zu zeigen, weil man, weil die Menschen, dann können ja schlecht beschreiben. Das nächste Problem ist, weil man über diese Po-Region und Probleme so selten spricht, weil das so tabu ist und auch so privat halt häufig, fehlen oft die Worte. Das heißt, man weiß so gar nicht so genau, wie soll ich denn das beschreiben? Ne? Und bei den Beschwerden genauso. Und da ist es schon schön, so eine Skala zeigen zu können, um zu sagen, so ist es eher so oder ist es so. Ne?
Vielleicht sollten wir nochmal definieren, was sind eigentlich Hämorrhoiden, damit unsere Zuhörer sich da kein falsches Bild machen und glauben, das sind wurmartige Gebilde, die einem da am Hintern wachsen. Erklär du bitte, was es ist.
Genau. Also Hämorrhoiden haben wir alle. Und ich möchte ganz klar nochmal formulieren, dass es unsere Freunde sind. Also wir brauchen Hämorrhoiden. Hämorrhoiden, das ist ein Gewebsbereich, der knapp oberhalb des Afterkanals ist. Also wir haben quasi das Poloch, den Anus, dann so 2 bis 4, 5 Zentimeter, je nachdem, ob männlich oder weiblich die Person ist und wie groß, wie klein. Der Afterkanal variiert so ein bisschen in der Länge. Und dann geht das Gewebe über in das Ende vom Dickdarm, in den Mastdarm. Und in diesem Übergangsbereich, da liegt das Hämorrhoidalgewebe. Das sind Polster tatsächlich, das sind Gefäßpolster, die anschwillen und abschwillen können. Und die so im Grunde wie so eine Türdichtung unsere Feinabdichtung machen. Ja, und wenn die in so einem leicht geschwollenen Zustand sind, weil die liegen rundrum wie so eine Kette, ja, nicht nur an einer Stelle und an der anderen, das in manchen Bildern sieht das dann so aus, aber das ist wirklich rundrum und die sind dann ein bisschen angeschwollen und dichten uns mit ab. Das ist super, ja, weil wenn man die nämlich nicht hat, dann sind wir alle ein bisschen undicht, gerade für so ein bisschen Nässen, ein bisschen Schleim, es ist ja Schleimhaut in dem ganzen Bereich, das heißt, da ist normal, dass so ein bisschen Schleim sein kann, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. So, das Problem kann entstehen, wenn diese normalen, natürlichen Gefäßpolster, die wir brauchen, wenn die sich vergrößern. Da gibt es verschiedene Gründe für. Beispielsweise, sagen wir mal ganz banal formuliert, irgendwie Druck von oben nach unten, warum auch immer. Ob ich jetzt total pressen muss, immer beim Stuhlgang, ja, mein Leben lang, oder ob ich schwanger bin. Ja, deswegen tritt tatsächlich so ein Problem häufig in Schwangerschaft und Geburt auf, weil da einfach massiv Druck nach unten besteht. Oder weil ich vielleicht richtig viel Übergewicht habe. Ja, das macht auch einen dauerhaften Druck. Allein der aufrechte Gang macht schon mehr Druck nach unten, als wenn man sich vorstellt, man im, ne, wie so Tiere im Vierfüßlerstand. So, also dieses Gewebe kann sich vergrößern. Und dann schließt das nicht mehr so gut ab, sondern hängt sozusagen in den Afterkanal. Ja, der ist, ich zeige das mal, wir machen ja mit Video. Yeah. Ja, das gibt Schließmuskeln, ne, um den Afterkanal. Und das Gewebe kann aber dann reinhängen. Umso größer sie sind, umso größer vergrößert, umso tiefer hängt das rein. Das führt dazu, dass zum einen das Gewebe im Weg hängt und größer ist. Das heißt, Stuhlgang muss ja trotzdem irgendwann dran vorbei. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es blutet, ist größer. Gerade wenn ich beispielsweise harten Stuhl habe oder Durchfall, weil das die Schleimhaut sehr reizt. Das führt dazu, dass der Afterkanal nicht ganz schließen kann, weil die Muskeln gegen dieses, was dazwischen hängt, nicht quasi ankommt. Das ist so, ich erkläre das gerne mit, will man ein Fenster schließen und da hängt was zwischen, dann geht es ja nicht ganz zu, dann ist Durchzug und so ähnlich ist das hier auch. Das heißt, der Afterkanal kann nicht ganz schließen und es kann so ein bisschen nässen und schmieren raus entlang dieser Hämorrhoiden. Das wiederum kann zu Jucken führen, weil das die Haut reizt in diesem Übergangsbereich. Ne? Einfach ständige Feuchtigkeit da oder eben der Stuhlgang, der auch Ammoniak enthält und andere Substanzen. Also das kann die Haut mit ihrer natürlichen Schutzbarriere tatsächlich stören. Und dann kann es jucken und dann kratzt man und es kann sogar zu Wunden kommen und dann kann es eben auch ein bisschen Blut am Papier geben. Ja. Und Schmerzen oder so ein, ja, wie so ein Druckgefühl oder ein Fremdkörpergefühl kann es auch geben, ja, weil wenn die Hämorrhoiden so groß vergrößert sind, dass die rauskommen manchmal und sich wieder reinziehen oder man die sogar reindrücken muss, dann kann es da so ein Druckgefühl geben, ne, und so als da ist was, was dann eigentlich nicht hingehört. So, ne? Und das entsteht dadurch, dass einfach diese Vergrößerung, aktuell teilen wir das noch ein in 4 Grade, das ist auch immer wieder in Diskussion, eine andere Einteilung zu finden, aber aktuell teilen wir das so ein. Und wenn die Beschwerden bestehen und sie zurückzuführen sind auf eine Hämorrhoidalvergrößerung, dann sprechen wir medizinisch vom Hämorrhoidalleiden. Weil man hat ein Leiden, also Beschwerden, aufgrund einer Vergrößerung der Hämorrhoiden. Das ist eigentlich das, was die meisten Menschen meinen mit, ich habe Hämorrhoiden. Nur das Problem ist, dass man selber nicht gucken kann, ob die Beschwerden aufgrund vergrößerter Hämorrhoiden entstanden sind oder ob nicht was anderes dahinter steckt, weil es hinter allen diesen Symptomen, wie gesagt, unterschiedliche Ursachen geben kann. Ja. Und deswegen ist eine Untersuchung halt auch relevant.
Darauf wollte ich hinaus. Als nächstes, wie kann ich denn Hämorrhoiden erkennen? Also ist am besten ist wahrscheinlich der Gang zum Proktologen oder zur Proktologin und dann wird man um eine rektale Untersuchung nicht rumherum kommen.
Ja, genau. Also um einen Mythos direkt mal aufzuklären, Hämorrhoiden kann man nicht tasten. Ja, das ist weiches Gewebe, das lässt sich zusammenquetschen sozusagen, egal wie groß die Hämorrhoide ist, ich kann sie nicht tasten und ich habe viele Anusse getastet und viele Hämorrhoiden. Also ich kann nicht sagen, da ist eine Hämorrhoide total vergrößert, das geht nicht, weil das Gewebe, man quetscht es quasi aus. Ja? In der Tat ist die Untersuchung, abgesehen davon, dass wir immer zuerst sprechen natürlich, was sind die Beschwerden und so weiter, und aber dann müssen wir tatsächlich gucken und wir gucken den After, also Po blank ziehen ist da sozusagen Pflicht, weil keine Diagnose durch Telefon und Hose. Ne? Ja, wir müssen die Region sehen und dann ist ein Teil der erste Teil der Untersuchung ist, wir gucken von außen, gucken die Haut um den After an, gucken so ein paar andere Sachen. Der zweite Teil ist tatsächlich der Finger im Po. Ja? Das ist auch ein essentieller Teil der Untersuchung, weil wir einfach tasten können, ist Gewebe weich, ist es verhärtet und so weiter, ist da Stuhlgang hinten am Ende, ne, ist der eher gut geformt, ist der matschig und so weiter. Also das sind alles so verschiedene Aspekte, die man nachher wie so ein Puzzle zusammensetzt, wie das ja immer in der Medizin ist. Und dann ist tatsächlich der dritte Teil der Untersuchung, ist, dass wir in den After reingucken. Mit einem kleinen Gerät, mit einem Proktoskop oder vielleicht mit einem etwas längeren Gerät, einem Rektoskop, ja, um wirklich innen die Schleimhaut zu sehen. Und da, bei diesem Teil der Untersuchung, kann man sehen, wie vergrößert die Hämorrhoiden sind. Wenn sie sehr doll vergrößert sind, kann man das natürlich auch schon vorher so, ne, wir lassen zwischendurch dann pressen und kneifen. Aber wirklich betrachten können wir sie nur durch diesen Teil der Untersuchung.
Kleine Spezialfrage, ich entschuldige mich schon für die Detailtiefe.
Okay.
Wie häufig ist eine Analvenenthrombose?
Sehr häufig.
Wie drückt sie sich aus?
Sie wird super häufig verwechselt mit Hämorrhoiden, weil im Grunde, ich habe ja schon gesagt, alles, was am Po irgendwie ist, ich habe Hämorrhoiden, ja. Und eine Analvenenthrombose ist, ich erkläre das mal ganz kurz vielleicht für die Zuhörerin. Also ich habe eben gesagt, die Hämorrhoidalregion ist innen drin, ja, ungefähr, ja, so ein paar Zentimeter sozusagen rein. Die Analvenenthrombose, die spielt sich außen quasi am Afterrand ab, so ganz bisschen innen vielleicht, aber, ne, und so ein, zwei Zentimeter nach außen in diesem Bereich. Und außen um den After, um die Anusöffnung, liegen auch im Haut- und Unterhautfettgewebe kleine Gefäße und Venen, weil die Region ja auch durchblutet werden muss. Und da kann sich aus verschiedenen Gründen so ein kleiner Blutpfropf drin bilden, der dann ganz plötzlich eine Schwellung macht. Und das ist schon sozusagen der erste Teil der Unterscheidung. Es ist etwas, was plötzlich entsteht. In der Regel tut eine Analvenenthrombose weh, weil einfach in diesem Bereich, ja, diesem Übergangsbereich, wir super viele Nervenendigungen haben, damit wir merken, ist da Stuhl, ist da nur Luft und kann ich was raus, was kommt da gerade raus, damit wir da ein Empfinden haben und das unterscheiden können. Aber es sind eben auch schmerzempfindsame Nervenendigungen da drin unter anderem. Das heißt, es tut weh. Eine normale Hämorrhoidenvergrößerung tut nicht weh. Ja? Natürlich gibt es das auch, aber das würde jetzt hier tatsächlich zu ins Detail führen. Es gibt auch Hämorrhoiden, die thrombosieren können und so Übergänge gibt es auch. Aber das ist nicht häufig. Die meisten Hämorrhoidalprobleme, da hat man keine Schmerzen. Ja? Mhm. Also eine schmerzhafte, plötzlich entstandene Schwellung am Afterrand, ja, das ist schon sehr verdächtig auf eine Analvenenthrombose. Dann, wenn man sie anguckt oder mal mit Spiegel guckt oder so und sie dann noch so ein bisschen bläulich-livide ist, das ist auch typisch, das ist nicht immer so. Ne? Und die können halt auch theoretisch platzen und dann kann es auch bluten. Ja? Weil einfach der Druck, wenn sehr schnell viel Druck entsteht, der Körper will sich helfen, ja, und entlastet den Druck. Das ist so wie bei einer Eiteransammlung auch irgendwann, ne? Das kann perforieren, nennen wir das. Es kann sich öffnen und dann kann es da bluten, weil es ist ja ein Blutgerinnselchen.
Ja.
Ja? Es ist aber nichts Schlimmes, das will ich direkt dazu sagen, weil der Begriff Analvenenthrombose sagt vielleicht oder erschreckt den einen oder anderen vielleicht, ja, weil auch bei einer Beinvenenthrombose der Begriff kommt, das bezeichnet nur die Art, dass da so ein Blutgerinnselchen ist. Aber am Po ist das nicht schlimm, es ist halt schmerzhaft und sehr unangenehm, aber es ist nicht schlimm gefährlich.
Genau, und auch das Risiko der quasi Lungenembolie ist ungleich niedriger. Genau.
Genau.
Nur um das schon mal vorwegzunehmen. Genau. Lass uns wegkommen von den Hämorrhoiden und der Thrombose. Genau. Lass uns darüber sprechen, welche Rolle der Po bei Sexualität und Körperwahrnehmung spielt, weil ich sag mal so, mit den quasi Jahrhunderten oder Jahrzehnten ändert sich ja das Schönheitsideal. Mhm. Also ich kann mich daran erinnern, wo besonders Frauen, aber auch Männer ja, gesagt haben, mein Po ist zu groß. Ja, heute kann er, glaube ich, nicht groß genug sein. Es ist
sehr variabel.
Sehr variabel. Ja, und vor einiger Zeit musste ich auch lernen oder durfte ich lernen, dass es Po-Implantate gibt, also auch für Männer. Mhm. Lass uns darüber reden, über Körperwahrnehmung und Sexualität.
Ja, ich muss direkt schmunzeln. Meine Frage ist, wie viel Zeit haben wir? Das war doch begrenzt. Also auch das ist für sich genommen ein großes Feld, weil das es grenzt an viele Themen. Ja, also das eine ist es wirklich soziokulturell total unterschiedlich und über die Zeit, ne, und über die Region. Es gab mal eine Zeit, da war tatsächlich ja eher so ein Androgyn und ein schmales Becken. Dann ist eher die Rubens-Figur, ja. Dann war es wieder schlanker. Jetzt, dann war eine Zeit seit der Kardashians, ist der Po so ein bisschen mehr im Fokus gewesen, eindeutig, bildlich gesprochen auch. Ja, und es gibt auch Stars, die ihren Po versichern, ja, tatsächlich. ja, also Sängerin, ich werde jetzt hier keine Namen nennen, also ne, die haben Versicherungen.
Ich weiß, wie du meinst.
Manche
ja.
Körperteile und so eben auch den Po, ne, einfach weil das auch ein Markenzeichen ist. Also der Po ist so ein bisschen auch zum Markenzeichen geworden für viele. Also es grenzt an vieles, ja. Und natürlich hat das auch schon so ein bisschen ja, von der ganzen Entwicklungsgeschichte damit zu tun. Ne, breites Becken verbindet man eher mit ein gebärfähiges Becken, also Fortpflanzung ist ja immer so ein Thema schon gewesen und ist es ja auch weiterhin. Ne? Das heißt, wenn eine Frau ein sehr schmales Becken hat, dann, ohne dass man da aktiv drüber nachdenken würde, aber das ist ja so tradiert, ne, in der ganzen Entwicklungsgeschichte. Ja, und das hat halt Überlebensvorteile für Mutter und auch für Kind, wenn das Becken breiter ist. Früher gab es ja nicht mal eben einen Kaiserschnitt immer. Mhm. Ne? Also es hat viele Aspekte. Und der ästhetische Aspekt der Po-Form, auch die wird zufällig, auch die Po-Form wird eingeteilt. Es gibt Bezeichnungen von, kennt man vielleicht so ein Apfelpo oder ein Pfirsich wird oft benutzt, ne? Oder es gibt auch mit Buchstaben ein H und ein A oder ein Herzpo oder ein umgedrehtes Herz. Also es gibt da diverse Bezeichnungen für. Ne? Das hat mit Attraktivität und Anziehen und Begehren zu tun. Der Po war immer schon ein Hingucker. Und das ist so ein bisschen wie der Busen auch, ja? Genauso wie die Lippen, auch das der Lippenstift, der rote Lippenstift ist ja auch so eine Mimicry sozusagen, auch was Fortpflanzung angeht, an die, die Vulva-Lippen, ne? Die anschwillen, wenn man erregt ist. Und so sind das so mehr oder weniger bewusst eingesetzte Körperteile tatsächlich auch auf Attraktivität, um auf Attraktivität hinzuzielen. Ne? Und also das ist das eine, ne? Allein die Po-Form. Und auch früher hat man schon, vielleicht ist es dem einen oder anderen ein Begriff, Faux-Cul, also da wurden in Frankreich so Konstruktionen gebaut unter den Kleidern, damit der Po größer wirkte, ne? So Sachen. Oder auch ein Korsett, ne? Da meint man ja erst, ja nee, da wird ja der Po nicht von größer. Aber dadurch, dass die Taille eingeschnürt wurde, wurde das Becken quasi und auch der Po mehr in Szene gesetzt. Also all das hängt damit zusammen. Und das ist nur ein Aspekt des Po-Gebietes, was Sexualität angeht, diese Hingucker-Funktion. Ja. Es gibt noch viel mehr. Also dann ist vielleicht Analverkehr dem einen oder anderen ein Begriff. Ja, das gibt es natürlich, da ist ganz direkt sozusagen als Organ der After beteiligt. Der Beckenboden ist super wichtig bei Sexualität, bei Frauen natürlich, aber auch bei Männern. Ja. Und dieses, das eine ist ja, dass ein Beckenboden schwach sein kann. Das andere ist, dass er super angespannt sein kann, was übrigens tatsächlich gar nicht so selten bei Männern auch ist. Ja, und oder dass die Koordination, dieses flexible Loslassen und Anspannen, dass das nicht so richtig bewusst koordiniert werden kann. Und diese Flexibilität ist tatsächlich für Sexualität auf verschiedener Ebene wichtig. Einmal für Durchblutung, aber eben auch Lustempfinden, Orgasmusfähigkeit für bei beiden Geschlechtern tatsächlich. Mhm. Und das ist halt der Beckenboden, den fasse ich halt tatsächlich mit in das Po-Gebiet, weil wir halt proktologisch mit Beckenboden natürlich viel auch zu tun haben. Mhm. Und deswegen fasse ich den damit rein. Das ist natürlich, wenn man so will, auch ein eigenes Gebiet. Ne?
Warum glaubst du, dass Po oder das Po-Gebiet, wie du es nennst, noch so ein Tabuthema ist?
Wir entleeren ja Stuhlgang über den After. Ja, per se ist das was einen gewissen Geruchsfaktor hat, ja, was von vielen Menschen als dreckig, eklig, fies, stinkig und so bezeichnet wird, was ja in gewisser Weise auch stimmt. Aber auch da muss man sagen, es ist eine natürliche Körperfunktion und müssen wir froh darum sein, dass wir diesen Mechanismus haben, weil wenn der nicht gut funktioniert, wenn man mit der Entleerung ein Problem hat, dann hat es auch wieder Effekte auf das ganze Leben und auf das Wohlbefinden. Ja, also, aber es ist schon dieser Bereich häufig in dieser, ja, Schmuddel-Stinke-Ecke. So. Das war früher auch gar nicht unbedingt so, aber das hat sich irgendwann mal so entwickelt. Ja, und man merkt es ja auch an der Sprache ganz oft. Also im Grunde genommen ist der Po jetzt vielleicht nicht als Po oder Hintern, aber als Arsch, ja, in ganz, ganz vielen Redewendungen drin. Also wirklich, kann ja jeder mal für sich überlegen, aber wenn man einmal anfängt, darüber nachzudenken, ja, und zum Teil drücken wir so ein bisschen auch unsere Emotionen aus darüber, ne, aber ganz oft hat es so einen negativen Beigeschmack. es ist zwar, kann man sagen, mir geht der Arsch auf Grundeis, das heißt, ich habe Angst, ja, aber man kann auch sagen, boah, das Arschloch oder ne, so. Es hat ganz oft einen beleidigenden Charakter häufig und einen negativen Touch. Also dieser ganze Bereich ist seit einigen hundert Jahren so in so eine Ecke gerutscht. Das hat tatsächlich auch viel, wenn man schaut, mit Religion zu tun, ja, mit Teufel und so weiter. Und Teufel hat kein. Also das ist super komplex. Ja, und auch mit Kirche, mit dem Christentum unter anderem auch, ja, weil einfach vieles tabuisiert wurde. Mhm. Ja, und Sexualität nur für Fortpflanzung, Analverkehr ging da zum Beispiel ja gar nicht, weil das ist irgendwie alles falsch und eine Sünde und das ist alles so kulturell belegt, aber auch in anderen Religionen halt, ne? Es ist alles so kulturell auch belegt mit in aller Regel negativen ja, so Konnotationen. Und das, da denken wir ja nicht immer drüber nach, jeden Tag. Aber es führt dazu, dass man über diese ganze Region und über all diese Dinge gar nicht so richtig spricht und sich gar nicht traut. Und es dann dazu kommt noch, dass man vielleicht als Kind auch beschämt wird. Ja, man muss ja den Toilettengang erstmal lernen. Ja, es ist zwar alles angelegt, aber man muss die Koordination lernen und auch das eigene Körperempfinden spüren lernen. Ne? Wann muss ich auf Toilette und dann nicht einhalten müssen? Das ist heutzutage total schlimm. Schulklos, ja. Kinder, Jugendliche halten ein, gehen erst irgendwann nachmittags auf Toilette. Das hat alles einen Effekt auf den Beckenboden, auf die Entleerung, ja, auf die Koordination. Das kann tatsächlich auch später noch Folgen haben im Leben, ne? Wenn man gar nicht mehr, dass man gar nicht richtig mehr auf Toilette gehen kann, dass dieser Reflexbogen sich verändert oder dass im Beckenboden alles angespannt ist, dass man gar nicht mehr so richtig das entspannen kann, ne? Weil sich so ein neues Normal in der Anspannung bildet.
Ja.
Es hat viel miteinander zu tun, ne? Und da kommt eben dieses ganze Soziokulturelle dazu, dass, es ist halt alles einfach viel in so einer Schamecke. Und das aufzubrechen, ist halt wirklich schwierig, weil man ja gar nicht, wo will man darüber reden? Ja, man muss sich erstmal trauen und so weiter. Und noch schwieriger wird es, wenn dann Probleme in dem Bereich dazukommen. Ja, und wenn man gar nicht weiß, dass das normal ist und wenn man dann irgendwie, ja, ich habe da was. So.
Lass uns die Gelegenheit nutzen und also ein paar Mythen oder vielleicht ein paar Fragestellungen, die vielleicht viele Menschen beschäftigen, sich aber nicht trauen zu fragen, einmal versuchen aufzuräumen.
Sehr gerne.
Ich höre immer wieder aus dem Bekanntenkreis, dass Menschen nur alle 3 Tage Stuhlgang haben. Und die fragen mich dann, ist es normal?
Ja, das kann normal sein. Ja, in der Tat haben wir alle eine eigene Stuhlgewohnheit, die entwickelt sich. Bei dem einen ist es halt alle 3 Tage, bei dem anderen alle 2 Tage, bei dem anderen 2-mal am Tag. So, ne? Solange die Stuhlkonsistenz gut ist, ja, also nicht jetzt Durchfall oder irgendwie hart oder sowas, also eine gute Wurst, das ist das Ideal aus verschiedenen Gründen. Ja, solange das da ist und ich nicht viel pressen muss und dass ich kein Problem habe mit dem Halten und dass ich keine Bauchschmerzen habe, massiv Blähungen und so, also so, solange alles eigentlich gut ist und dass sich auch nicht gerade in den letzten Wochen oder Monaten verändert hat, ja, ist das in Ordnung. Und normal ist für uns proktologisch zwischen 3-mal am Tag und 3-mal die Woche. So denn, dass alles quasi normal, in Anführungszeichen, gut und problemlos ist. Mhm. Wenn Beschwerden dazukommen, ist es natürlich was anderes, ne? Und wenn sich diese Gewohnheit plötzlich verändert oder es wechselt zwischen Durchfall und Verstopfung oder plötzlich, ne, so, da müssen wir natürlich immer hellhörig werden und das untersuchen, warum. Ne? Aber ansonsten, die Gewohnheit ist halt, bei dem einen ist so, bei dem anderen ist es so.
Aber mal Durchfall zu haben, ist ja nicht schlimm als solches. Also auch da eine Warnung, man muss nicht immer den perfekten Schulgang haben.
Nein,
also ich glaube, das ist schon mal gut.
Ja. Entwarnung ist gut, ne? Aber so en gros. Ne? Das hängt natürlich auch total damit zusammen, was esse ich und wie viel trinke ich und
genau. Lass uns ein anderes Thema ansprechen, über das selten gesprochen wird, und zwar HPV, also der humane Papillomavirus und der Analbereich. Wieso ist das hier im Bereich Po besonders wichtig aus deiner Sicht?
Weil erstens liegt die Region After nicht sehr weit entfernt von der Region Vulva-Vagina. Ja, das heißt, HPV, ich sage nur mal kurz, ich weiß nicht, ob es jetzt jedem ein Begriff ist, also es sind humane Papillomviren, das ist eine Virusgruppe von, keine Ahnung, über 200, 250 verschiedenen Virustypen, die machen in der Regel warzenartige Veränderungen. Wir sprechen jetzt hier aber nicht von diesen über 250 Typen, sondern wir sprechen von einer gewissen Anzahl, die häufig sich auch im intimen Schrägstrich, sage ich jetzt mal, Genitalbereich ansiedelt, ja, und die zum Teil auch als geschlechtsübertragbare Erkrankung gilt, weil, oder Infektion, weil die eben in diesem ganzen Intimbereich vorkommen kann. So, und um die geht es jetzt hier, ne, wo wir jetzt hier sprechen. Und die sind gerade natürlich viel Thema, weil die häufig auch Gebärmutterhalskrebs machen können. Und auch diese Impfung, HPV-Impfung, ist so gerade so ein bisschen, wenn man auf Social Media guckt oder in bestimmten Bubbles, Gott sei Dank endlich ein Thema. Ja. Mhm. Aber es ist bei weitem nicht so, dass nur der Gebärmutterhals betroffen ist, sondern auch die Afterregion kann eben infiziert werden. Da können Feigwarzen entstehen, genau wie im Vulvovaginalbereich. Das sind, das ist nichts Bösartiges, aber was echt nervig ist und was auch immer wieder kommen kann, ne? Und tatsächlich auch Jucken machen kann, bluten. Das sind so kleine Warzen, die halt in dem Bereich entstehen und die eben auch um den After entstehen können. Das ist das eine. Und das andere, worum es geht, ist, es gibt eben nicht nur Gebärmutterhalskrebs, sondern es gibt auch einen Afterkrebs. Der ist viel, 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 viel seltener und ich will auch niemandem hier Angst machen, aber den gibt es. Der macht übrigens auch die gleichen Beschwerden wie Hämorrhoidalbeschwerden. Man kann es nicht auseinanderhalten alleine. Ja. Aber wie gesagt, das soll jetzt hier keinem Angst machen. Der ist selten, aber es gibt ihn. Und es gibt auch einen Peniskrebs oder einen Rachenhalsrachenkrebs über HPV. Ja, eben geschlechtsübertragbar. Und im After-Bereich muss man sagen, weil das war ja deine ursprüngliche Frage, jetzt habe ich weit ausgeholt, warum das da relevant ist. Zum einen können die Viren sich dahin, ich sag mal, verirren, ja, weil das eben alles ein nahes Gebiet ist. Man kann durchaus eine Infektion im After-Bereich haben und auch einen After-Krebs entwickeln, ohne jemals im Leben Analverkehr gehabt zu haben. Punkt eins. Ja. Punkt zwei. Analverkehr erhöht das Risiko jeder geschlechtsübertragbaren Infektion, weil die ganze Schleimhaut und der ganze Bereich viel empfindlicher ist und nicht so dehnbar und weil es auch nie, man wird da nicht feucht. Egal wie erregt man ist, man wird da einfach nicht feucht. Das heißt, Leitmittel ist ein Muss, neben vielen anderen Dingen, die da zu beachten sind. Aber das Verletzungsrisiko ist höher. Und damit eben auch das Risiko, dass kleine Wunden entstehen, über die, welches auch immer Virus und Bakterium, was geschlechtsübertragbar ist, eintreten kann in den Körper. So. Und Analverkehr erhöht somit die Wahrscheinlichkeit für eine HPV-Infektion. Und bestimmte Typen, das sind wenige, aber bestimmte dieser HPV-Typen sind auch bei Analkrebs zu etwa 80-90% verantwortlich für Krebs in diesem Bereich. Es gibt noch ein paar andere, ganz andere Sachen, die in dem Bereich Krebs machen können, die sind noch viel seltener. Ja? Und deswegen ist das auch tatsächlich ein Thema. Und das spielt natürlich eine Rolle, wenn Analverkehr, also empfangender Analverkehr stattfindet. Das ist die eine Sache. Ja, man weiß aber mittlerweile auch, dass eine große Gruppe von Menschen, also Frauen sind ja eine sehr große Gruppe von Menschen, ja, und viele Frauen haben Zellveränderungen, die auf HPV zurückgehen. Da muss man gar nicht Krebs gehabt haben, sondern es gibt so eine Veränderung von ein bisschen verändert, mittel verändert und so weiter. Ja, und wenn man so höhergradige Veränderungen hatte, irgendwann im Leben, im Bereich des Gebärmutterhalses oder im Bereich der Vulva, ja, dann ist das Risiko auch für Veränderungen im Afterbereich erhöht, auch wenn man niemals Analverkehr hatte. Und das, deswegen, ich weiß, ich mache das jetzt hier gerade sehr breit, es geht aber darum, das wissen viele nicht, das wird auch oft nicht kommuniziert. Ja, und gerade auch Frauen nicht. Oder man denkt, oh ja, ich habe doch nie Analverkehr gehabt, das kann ich gar nicht haben. Ja. Und natürlich ist das Risiko kleiner, aber es kann halt sein. Und deswegen ist es mir ein wichtiges Thema, weil Afterkrebs muss man nicht unbedingt haben.
Nee. Und umso wichtiger, dass man sich früh impfen lässt.
auf jeden Fall, ja, auch Jungs, ja, empfohlen. Ja. Ich mache mir kurz einen Werbeblock für die HPV-Impfung. Nein, und ich bekomme dafür nichts. Nein, der Punkt ist, tatsächlich ist die Impfung empfohlen, hauptsächlich zwischen 9 und 14 für Mädchen und Jungs. In dem Wissen, Jungs haben natürlich keinen Gebärmutterhals, die können also auch keinen Gebärmutterhalskrebs bekommen, aber die können Überträger des Virus sein und die haben selber ja einen After, einen Rachen, einen Penis und so weiter. Ja, also die haben selber auch Körperstellen, wo sie HPV-assoziierte Tumoren bekommen können.
Ja, ich habe das schon mehrfach in dem Podcast gesagt. Mein Sohn ist auch geimpft. Ich habe ihn selbst geimpft. Mit seinem Einverständnis. Aber genau aus diesem Grund, weil Jungs halt eben Überträger sein können und auch selber Empfänger. Und meine Mädels sind auch geimpft. Und von daher ist das eine gute Sache. Wenn du dir wünschen dürftest, dass Menschen eine Sache sofort ändern, was wäre aus deiner Sicht der wichtigste Schritt zu einer besseren Po-Gesundheit im Alltag?
Nicht pressen.
Aber wenn es nicht rauskommt, was mache ich dann?
Also, dass man mal so ein bisschen drückt, ja, okay. Aber was ich meine ist nicht, ich glaube, diejenigen, die das machen, wissen es ja, nicht pressen, weil das einfach immer wieder Druck nach unten macht, ja, auf den Beckenboden, auf das ganze Schleimhautgewebe. Es ist nicht förderlich. Ja, mittlerweile, gerade wenn man Probleme mit der Entleerung hat, also A, kann man viel über Ernährung machen, einfach die Stuhlkonsistenz ändern. Man kann Flohsamenschalen einnehmen und so weiter, so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau in der Proktologie. Ja, aber man kann einen Fußhocker nutzen oder sich einen Stapel Magazine unter die Füße stellen, damit die Beine höher kommen und dadurch verändert sich der Winkel des Mastdarms, also des letzten Darmstücks und stellt sich gerader, so ein bisschen, als wäre man in der Hocke. Da gibt es ja mittlerweile auch diverse Firmen, die Fußhocker anbieten und das macht einen Unterschied. Das macht natürlich, wenn jemand gar kein Problem mit der Entleerung hat, der braucht keinen Fußhocker. Ne? Aber wenn man ein Problem hat, dann macht das Sinn. Ja, aber bitte nicht pressen.
Sehr gut. Katharina, das war super spannend und ich habe eine letzte Frage. Welche drei Tipps möchtest du unseren Hörern mitgeben?
Ja, nicht pressen, habe ich ja schon gesagt. Das ist ja, dann quasi kein Tipp
ist
mehr.
Ist definitiv das angekommen, nicht. Ja.
Spätestens, wenn man Po-Probleme hat, Reinigung nur mit klarem Wasser, ja, weil das einfach am wenigsten reizt. Auf gar keinen Fall bitte dauerhaft oder regelmäßig fertige Feuchttücher nutzen für den Po, egal ob da draufsteht für Babypopos und ohne dies und ohne das. Ja, die enthalten Substanzen, Konservierungsstoffe und so weiter, die einfach nicht gut sind für einen immer wiederkehrenden Kontakt mit der Haut um den After. Die Rosettenhaut ist eine zarte Haut und wenn da schon Wunden sind, dann, es gibt Menschen, die haben tatsächlich Juckreiz, nur weil sie regelmäßig fertige Feuchttücher nutzen. Als drittes, na, ist kein richtiger Tipp, aber tatsächlich sowas wie hast du Po-Beschwerden, lass dich untersuchen. Ja, einfach, weil es gibt so viele Menschen, die Wochen, Monate oder auch Jahre Beschwerden im Po-Gebiet haben und sich nicht trauen oder gar nicht wissen, dass es ProktologInnen gibt und so weiter und so fort oder den Termin auf Schieberitis immer so weiter nach hinten schieben. Ja. Und die Untersuchung ist wirklich nicht so schlimm, wie man sich denkt. Es gibt viele Menschen, die nachher sagen, boah, hätte ich das vorher gewusst, dann wäre ich viel früher gekommen. Es ist eher so diese Überwindung, mal einen Termin auszumachen. Ja. Und es gibt noch so viele Sachen, die wir jetzt gar nicht besprochen haben, die hinter Beschwerden stecken können. Deswegen würde ich dafür plädieren.
Ich habe doch noch eine Frage, und zwar, wieso, also ich weiß nicht, ob du sie beantworten kannst, aber wieso sind Po-Duschen in anderen Kulturen eher gängiger als, als bei uns im westlichen Kreis? Also ob das Japan ist, wo die Duschen in den Toiletten eingebaut sind, mit vorgewärmten Toilettensitzen, was ganz toll ist. Ich wollte schon immer mal so eine Toilette haben. Oder auch im Mittleren Osten, also die Reinigung mit Wasser, scheint woanders
üblich zu sein.
Vorhanden zu sein, aber bei uns nicht. Warum?
Korrekt. Ja, das ist auf jeden Fall so. Ja, das ist kulturell sehr unterschiedlich und ich habe das mal so formuliert, es ist entweder wischen oder waschen. Ja. Und tatsächlich hat sich bei uns eher dieses ganze Toilettensystem, also es ist ja auch die Sitzposition, ne, hatte ich ja eben schon angedeutet, hat ja auch einen großen Effekt. Ne, das ist das eine. Und das andere ist, was nehme ich? Zum Waschen. Und wieso das ursprünglich da so war und da so, kann ich nicht sagen. Ne? Mhm. Aber man kann sich ja auch, bevor es Papier gab und so, ja, hat man sich mit ganz verschiedenen Materialien den Po abgewischt. Mhm. Auch mit Substanzen, wo man denkt, ah, das muss doch irgendwie wehgetan haben. Ne? Mit so Tonscherben in Griechenland und so weiter. Ja? Aber in manchen Ländern war es eben tatsächlich die Hand. Ja, die hat man immer dabei. Das ist total praktisch. Ja, das ist ein bewegliches Gewebe, nicht so hart und nicht so kantig. Mhm. Ne? Oder eben dann tatsächlich mit Wasser. Ne? Und dann nachgewischt mit der Hand. Wie gesagt, das sind so kulturell große Unterschiede und die sind weiterhin so. Wir hatten dafür irgendwann das Bidet entwickelt. Also nicht wir jetzt in Deutschland, aber im europäischen, im westlichen Raum gab es ein Bidet. Das ist tatsächlich nur noch in südlichen Ländern häufiger zu finden. Aber der Gedanke war der gleiche, ne? Sich sauber zu spülen. Genau, das ist aber jetzt in diesen immer kleiner werdenden Badezimmern und so, da finden die keinen Platz mehr. Die Leute wissen nicht so genau, ist das für die Füße oder wofür ist das? Ja. Genau. Ach so, was ich vielleicht bei der Reinigung in beiden Fällen, ob Wasser oder Wischen, vielleicht noch sagen kann, was super wichtig ist, also gerade was Mädchen und Frauen angeht, bitte immer, immer, immer von vorne nach hinten wischen. Auch wenn die Papas ihre Töchter anleiten, ja, und wenn sie es selbst andersrum machen, da ist es nicht so relevant, aber bei Mädels immer von vorne nach hinten, damit nicht Darmkeime in die Vaginalregion verschleppt werden und da tatsächlich Entzündungen machen können. Ja. Das ist wirklich wichtig, dass man das irgendwie lernt von vornherein.
Genau, ich hoffe sehr stark, dass sich das Wissen mittlerweile doch breit durchgesetzt hat.
Ich hoffe das auch. Verbleiben wir vielleicht mit.
Genau.
Ich hoffe das auch, genau.
Katharina, ganz vielen Dank für den spannenden Austausch. Du hast geholfen, glaube ich, ein bisschen mehr Licht ins Dunkle zu bringen.
Wie schön.
Ohne, dass es doppeldeutig gemeint ist. Das, was du tust, ist sehr wichtig. Es ist weiterhin ein Tabuthema, weil es einfach eine intime Region ist. Und viele tun sich einfach schwer, über intime Regionen oder Probleme im Intimbereich im weitesten Sinne zu sprechen. Von daher ist es extrem wichtig, dass du hilfst, aufzuklären, Wissen zu vermitteln, dass die Menschen in der Lage sind, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Vielen Dank.
Sehr gerne. Danke, dass ich hier sein durfte.
Die Fakten der Folge.
Der Po ist kein Randthema, sondern zentral für Bewegung, Verdauung, Kontinenz und Wohlbefinden. Wer auf seinen Po achtet, achtet auf den ganzen Körper und nicht erst dann, wenn Schmerzen auftreten. Katharina erklärt, dass wir alle Hämorrhoiden haben. Entscheidend ist nicht ihr Vorhandensein, sondern Symptome wie Schmerzen, Blutung oder Juckreiz. Früh darüber zu sprechen und sich untersuchen zu lassen, verhindert oft größere Probleme. Viele Erkrankungen im Analbereich werden zu spät behandelt, weil der Po ein Tabuthema ist. Offene Gespräche, Wissen über den eigenen Körper und frühe Vorsorge sind der wichtigste Schritt zur langfristigen Po-Gesundheit, und zwar in jedem Alter.
Random Reminder.
Random Reminder, wir lernen, während wir schlafen. Schlaf bedeutet kein Stillstand. Im Tiefschlaf werden neuronale Verbindungen verstärkt, sortiert und auch gelöscht. So entscheidet dein Gehirn, was wichtig ist und was nicht. Ohne ausreichend Schlaf leiden Gedächtnis, Konzentration und emotionale Stabilität. Schlafen ist also aktive Gehirnarbeit. Also mein Random Reminder heute, im Schlaf regenerieren wir nicht nur, wir lernen auch. Also nimm deinen Schlaf ernst. Bis zum nächsten Mal, bleib gesund und neugierig.
Das war Mission Gesundheit mit mir, Dr. Hadi Sadeh. Danke, dass ihr Teil dieser wachsenden Community seid. Unterstützt den Podcast gerne mit einem Like, Kommentar oder einem Follow. Bis zum nächsten Mal, bleib gesund und neugierig.